Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini und ich heiße euch heute an diesem 30. Dezember 2016 ganz herzlich willkommen. Ich bin zurück. Ja, ich hatte eigentlich nicht geplant, so eine lange Pause zu machen. Die letzte Folge liegt jetzt ja schon 2 Monate zurück, aber es ließ sich aus technischen Gründen leider nicht verhindern. Denn mein alter PC ist gestorben, den hatte ich ja von meinem Mann geerbt und der war dann, glaube ich, schon um die 10 Jahre alt und der verstarb von einem Tag auf den anderen und laut Aussage unseres Freundes, der sich mit der Materie besser auskennt als ich, hatte das auch wirklich keinen Sinn, den zu versuchen zu reparieren. Also er hat ihn jetzt bei sich und versucht, die Daten zu sichern. Drück mal die Daumen, denn ich habe natürlich wieder mal längere Zeit kein Backup gemacht. Dafür habe ich mir eine externe Festplatte angeschafft. Ich sollte sie auch nutzen. Ich bin gerade, was Fotos der Kinder anbelangt, nicht so ganz überzeugt, die in irgendeine Cloud zu speichern. Meine Strickmuster habe ich ja Gott sei Dank bei Reverie alle eh drinne. Oder hier in Büchern, das ist also kein Verlust. Aber so die Bilder des letzten Jahres hätte ich schon irgendwie ganz gerne zurück. Die beiden feiern morgen, also unser Freund und seine Frau feiern morgen mit uns Silvester. Da werde ich dann sehen, ob er sie retten konnte, aber er war da ganz zuversichtlich. Ich habe mir also nach dem Todesurteil für den alten Rechner gleich einen neuen bestellt. Ich wollte mir eigentlich dieses Jahr von meinem Weihnachtsgeld so einen schicken Staubsaugerroboter kaufen. Ja, ist nicht. Das Geld habe ich jetzt also in diesen Rechner investiert und mit Soundkarte. Ich hoffe, das ist der Qualität der Aufnahme zuträglich. Ich muss mich jetzt auch bei Audacity irgendwie wieder reinfinden. Ich habe das natürlich neu aufgespielt und sieht ein bisschen anders aus. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig eingestellt. Am Anfang hörte man mich gar nicht. Da habe ich jetzt also 10 Minuten rumprobiert, was ich dann da an Einstellungen anders machen musste. Das hat jetzt, glaube ich, geklappt. Also ich sehe hier jetzt auf meinem Bildschirm so lustige Ausschläge in der Amplitude. Er scheint also was aufzunehmen. Ja, besagter Rechner wurde auch innerhalb einer Woche zusammengesetzt und auf den Postweg gegeben. Und ich hatte dann mittags eine Nachricht im Briefkasten. Wir haben versucht, den zuzustellen. Der wird jetzt in die Filiale geliefert. Ich fand es irgendwie ein bisschen drollig, weil meine Nachbarin 2 andere Pakete für mich angenommen hatte. Aber die meinte, die wären 2-mal an dem Tag gekommen. Also morgens hätte ich 2 Pakete für mich gekriegt und später Vormittag hätte der Paketbote ein Paket für besagte Nachbarin abgegeben, aber meins nicht. Bei mir, also wir sind ja in so Reihenhaussiedlung, lag dann ein Zettel drin. Ich bin dann am nächsten Tag natürlich gleich in die Filiale und wollte meinen Rechner abholen. Ja, der war da nicht auffindbar. Dann haben wir nochmal 2 weitere Tage gewartet. Nichts. Dann habe ich das an den Verkäufer gemailt. Der hat sich dann bei der Post beschwert. Ich habe mich bei der Post beschwert, die mir dann nur schrieb, ja, liegt ja in der Filiale, also sehen Sie doch an der Sendungsverfolgung. Ja, da liegt es nicht und bei uns ist das im Supermarkt so eine kleine Filiale, wo mich jeder kennt. Wir sind ja nicht so viele Leute bei uns im Ort und da kennt man sich dann irgendwann. Und nachdem da 4 verschiedene Leute in diesem kleinen Lager gesucht haben, war da wirklich nichts. Und ich habe mich dann nochmal bei der Post beschwert und der Verkäufer hat sich bei der Post beschwert. Und hat aber angeboten, mir dann 9 zu schicken und das hat dann nochmal eine Woche gedauert. Dann hatten wir dann schon irgendwie Mitte Dezember und da fing bei uns dann die große Geburtstagsfeierrunde an und Weihnachten. Wir feiern ja Weihnachten. Da hatten wir dann auch relativ viel um die Ohren und heute komme ich endlich dazu aufzunehmen. Die Zwerge sind beim Kindergeburtstag. Das nutze ich jetzt einfach mal. Und ich fange wie immer damit an, ein großes Danke zu sagen für die lieben Kommentare zur letzten Sendung. Mein Dank geht an Zimt2Zicke, Nienchen241084, Kete, Schlumpfine, Maggie Vienna, Jerina, Ellie15, Fünkchen, Alfiriel, Emilshaus, Wollmoppelchen, Lumatix, Jetzt kocht sie, Micha3, Heike0307, Wollmaus, Claudia und Jamesy. Ich glaube jedenfalls Jamesy. Ich würde Jamesy sagen. Kann auch Jan Messi heißen, aber das glaube ich nicht. Und dann fangen wir mal an, was denn so bei mir handarbeitstechnisch lief. Ich weiß, dass Ziska gerade ihren Faserjahresrückblick gemacht hat oder macht, aber meine letzte Folge ist schon ein bisschen her. Deswegen nehme ich jetzt erstmal eine reguläre Folge aus. Vielleicht schaffe ich das ja im Januar noch einen Rückblick zu machen. Also ich habe ganz viel fertig bekommen natürlich in 2 Monaten. Für 2 Monate ist es aber relativ wenig. Aber ich erkläre auch wieso. Fertig geworden sind die Kaiserwotter. Das sind Fausthandschuhe nach einer norwegischen Anleitung, die aber auf Englisch erhältlich ist. Und die Designerin ist Marianne Brostad. Ich glaube jedenfalls, dass im Norwegischen das Doppel-A auch wie ein O ausgesprochen wird. So wie im Schwedischen oder Dänischen. Also sie kann auch Brastad heißen. Die sind ganz witzig, die Handschuhe. Die sind nämlich zweifarbig, wobei das also ein 1x1-Muster ist. Da wird also eine Masche links in der einen Farbe, eine Masche rechts in der anderen Farbe über ein paar reingestrickt und dann eine Masche, eine Reihe einfarbig in der Farbe, in der man auch die rechten Maschen strickt. Bündchen und Daumen sind in der gleichen Farbe wie die rechten Maschen. Und dadurch gibt es sowohl ein Strukturmuster als auch so einen Farbwechsel. Und das sieht richtig gut aus. Hält auch schön warm. Durch die Spannfäden auf der Rückseite hat man da natürlich so eine Doppelschicht. Und die isoliert ganz gut. Also ich trage die derzeit ständig. Das sind so meine Haupthandschuhe, weil ich auch festgestellt habe, dass Fausthandschuhe mich oftmals mehr wärmen als Fingerhandschuhe. Klar, es gibt genug Gelegenheiten, wo Fingerhandschuhe total praktisch sind. Aber in diesem Fall ist das ganz sinnvoll, mit den Fausthandschuhen das zu machen, wenn ich momentan draußen bin. Entschuldigt übrigens bitte, wenn ich zwischendurch mal vielleicht ein bisschen abgehackt klinge, dann musste ich die Aufnahme anhalten. Ich bin leicht verkühlt, meine Nase läuft, wie man vielleicht auch hört, dass ich mich so ein bisschen nasal anhöre. Ich habe neben mir auch eine wunderbare Tasse mit Ingwerwasser, also frischen Ingwer in Wasser aufkochen und dann in kleinen Schlucken trinken. Ist super für die Stimme und gegen Husten und schmeckt mir auch noch. Also ich mag ganz gerne Ingwer. Das hat sich bei uns auf der Arbeit auch irgendwie so durchgesetzt, dass es relativ viele Leute machen, wenn sie erkältet sind. Und ich habe zwar frei, aber zu Silvester irgendwie so fett erkältet, das ist ja auch keine Option. Also jedenfalls nicht so toll. Wir haben nämlich Freunden Bescheid gesagt, dass wir hier feiern. Also wir sind nur zu 6 mit den Kindern. Also eher eine kleine Runde. Ja, was habe ich noch gestrickt? Ich habe für das neugeborene Baby von 2 Kollegen eine kleine Mütze gestrickt nach dem Muster Norwegian Sweet Baby Cap. Das heißt auch irgendwie Yellow, auch irgendwie von skandinavischen Namen. Die Designerin oder der Designer ist Gro. Und das ist so eine Zackenmütze, die vorne in der Stirn halt so eine Zacke hat. Und über den Ohren dann auch nochmal Zacken, dass die schön warm bleiben. Dafür habe ich die Reste der Handschuhe genutzt. Für die Handschuhe habe ich ja auch schon Reste von letztem Jahr. Ich habe letztes Jahr für meine Freundin Fareil-Handschuhe gestrickt oder Stranded Knitting. Und hatte dafür irgendwie von Schoppelwolle so eine 6-fach und von Regia so eine 6-fach Wolle genutzt. Und die gleiche Wolle habe ich jetzt also für die Kaiserwotter benutzt und auch noch für die Norwegian Sweet Baby Cap. Ich habe immer noch was übrig, also fürs nächste Kind, das da bei uns im Freundeskreis geboren wird, kann ich genau das gleiche Muster nochmal stricken. Das sind die nicht enden wollenden Garnknäule. Und ich weiß nicht, was da noch alles bei rumkommt. Also 2 Paar Handschuhe und eine Babymütze finde ich schon gar nicht so wenig. Dann habe ich Socken für mich gestrickt, die ich Igor-Socken genannt habe. Weil da die ganzen Reste von meiner Decke mit eingeflossen sind. Also ich habe mir zuerst so einen Knäuel gemacht, in dem ich die Enden meiner Mini-Knäule mit so einem Russian Join verbunden habe. Das ist, wenn man das Ende in den Faden einzieht, also so eine Nadel dazwischen friemelt zwischen die einzelnen Singles. Also die einzelnen Einfachfäden, bevor die verzwirnt werden. Wenn ihr so Garn habt und das auftritt, dann seht ihr, dass es natürlich so mehrere Fäden sind, die miteinander verzwirnt sind. Und wenn man dazwischen eine Nadel einzieht und das Ende vom Faden da durchfädelt, dann hat man ja so eine Schlaufe. Und wenn man das dann mit dem zweiten Faden, den man vorher durch diese Schlaufe gefädelt hat, auch macht und das dann fest anzieht, dann hat man so einen ganz schönen Übergang. Da sind dann so zwei, drei Maschen ein bisschen dicker, weil man dann natürlich so mit 8-fädigem Garn anstatt mit 4-fädigem Sockengarn strickt, aber das fällt nicht weiter auf. Und da habe ich dann mir so Knäule gewickelt, indem ich immer einen Rest nach dem anderen, habe meistens so 5 bis 10 Mal rumgewickelt, je nachdem wie viel Wolle ich hatte, und habe dann Toe-Up-Socken gestrickt mit einer nachträglich eingearbeiteten Ferse nach den Crystal Heel Socklets. Das ist ein Muster aus der Nitti. Und die sind ganz, ganz bunt geworden. Also 10 Bündchen und Ferse habe ich mit einem grauen Rest, den ich von meiner Freundin geerbt hatte, also von der Mutter meiner Freundin aus dem großen Haufen Garn, das ich letztes Jahr bekommen habe, habe ich da dann die so gleich gearbeitet. Das macht das alles ein bisschen ruhiger, weil die sind wirklich bunt geworden. Ich habe auch geguckt, dass ich natürlich schön Kontrast hintereinander wickel, und bin ganz froh, dass ich dadurch meine Reste doch deutlich minimiert habe. Und der Name Igor Socken kommt daher, dass Terry Pratchett in seiner von ihm erfundenen Scheibenwelt gibt es halt so ganz gute Chirurginnen und Chirurgen, das sind Igorinas und Igors, die sagen, man kann ja eigentlich nicht Sachen verschwenden, und deswegen haben sie von ihrem Vater, Onkel, Tante, Mutter, Oma, Freund, wie auch immer, wenn die sterben, dann nimmt man von dessen Körper halt das Beste und baut sich dasselbe an oder jemand anderem. Die sind also Meister in der Transplantationsmedizin, und deswegen kommen die nachher auch zur Stadtwache als Ersthelfer und bauen in Ankh-Morpork sozusagen das Gesundheitswesen auf. Sehen so ein bisschen aus wie die Igors von Frankenstein. Ich glaube, bei Frankenstein hießen die auch, glaube ich, Igor. Ich bin mir da aber nicht sicher, ich habe das Buch nie gelesen. Und die Filme, glaube ich, auch gar nicht geguckt. Oder nur so ganz schlechte Stummfilm-Schwarz-Weiß-Geschichten, als ich Kind war, und habe das dann erfolgreich verdrängt. Die Igors haben beschlossen, dass sie einen Sprachfehler haben. Eigentlich haben sie den gar nicht, aber das wäre Tradition, deswegen lispeln sie alle. Wie meine Tochter, die lispelt da auch, und deswegen heißen die auch gerne mal bei mir Igor Socks. Ich finde die total schön. Also ich habe die Socken innen drinne, da wo der Russian Join ist, da habe ich das Garn immer ein bisschen überstehen lassen. Innen drinne haben sie ein bisschen Fransen, das macht aber nichts, das sieht ja keiner. Das lasse ich jetzt so. Ja, und jetzt im Dezember habe ich mir noch, oder beziehungsweise für die Zahnärztin meiner Kinder, die irgendwie fallen ließ, dass sie auch so gerne gestrickte Socken trägt, aber nur häkeln kann, weil wenn ich mit den Kindern beim Zahnarzt bin, was ich irgendwie gefühlt ständig bin, sitze ich immer daneben und stricke, und sie findet das ganz toll, und die Mädels kennen das natürlich auch und sind dadurch relativ ruhig. Super, jetzt hat das hier geklingelt. Ja, mein neuer Rechner, ich weiß noch nicht genau, wie ich die Benachrichtigung hier abstelle, wenn ich aufnehme, entschuldige bitte. Also habe ich dann gedacht, ja, ich habe ja immer noch geerbtes Garn, und habe dann einfach in ihrer Größe, sie hat auch 2 Nummern kleiner als ich, sie ließ dann auch fallen, dass sie Größe 39 trägt, aus dem Erbgarn ein paar Socken gestrickt. Das Garn sah eigentlich total nett aus, so wieder aufgewickelt. Ich habe das ja alles im Sommer und letzten Sommer, also ich habe das ja alles im Backofen gehabt und beziehungsweise gekocht wegen der Motten. Gefahr und verstrickt ist es echt nicht schön. Also es tut mir leid, aber das Garn ist verstrickt echt hässlich. Da fragt man sich immer, wer denkt sich bitte so eine Farbgebung aus? Wir haben die Theorie, dass das der Neffe vom Chefs Onkels Freundin ist oder so, der einfach mal ein paar Sachen zusammenschmeißt und sagt, ja, so sieht es denn aus. am Ende und dann produzieren die das und es wird nicht schön. Also es ist so, ja, ich mag ja mal nicht so gerne Opalwolle. Also Opal hat so viele hässliche Farbgebung oder bin ich die Einzige, die denkt, dass die da hässliche Sachen haben? Aber ich glaub nicht, ne? Ich bin da nicht alleine. Auf jeden Fall habe ich die dann gestrickt und es ringelt sich. Also es sind zwischendurch so nette blaue Streifen und hellblaue Streifen, aber dazwischen kommt dann auch so ein komischer brauner Streifen und dann so ein Fake-Verweil, was ich ja so überhaupt nicht mag. Das wisst ihr ja auch, dass ich so dieses Fake-Verweil nicht so prickelnd finde. Ich bin gerade dabei und stelle euch ein Foto in die Shownotes, aber ihr findet das auch sonst bei mir in den Projekten bei Ravelry. Mein Foto ist daneben dann auch irgendwie auf der Seite liegen. Das ist jetzt nicht das Schönste. Das habe ich schnell mit meinem Telefon geknipst, damit ich irgendwas in den Projekten habe. Ich habe das ja ganz gerne, wenn da ein Foto bei ist. Ja, die habe ich abgekettet. Da muss ich jetzt noch die Fäden vernähen oben an den Rändern, an den Kanten. Das mache ich Neujahr. Dann kann ich sie nämlich auch gleich beim Harry Potter House Cup einreichen als Strafarbeit für Detention. Ich habe keine Ahnung, wie die Begriffe bei Harry Potter auf Deutsch heißen. Also das ist, wenn man ja Strafarbeiten machen muss oder nachsitzen. Ich bin jetzt nämlich auch einem Haus zugeteilt worden, nämlich bin ich bei Gryffindor gelandet und da haben wir in unserem Haus sozusagen noch so Mini-Aufgaben und eine ist dabei, glaube ich, bis 0 Uhr vom 1.1., also nachdem der ganze 1.1. durch ist, dann ein Projekt eingereicht zu haben und da bietet sich sowas, wo man nur noch die Fäden vernähen muss, geradezu an. Ja, ich muss noch mal klicken. So. Was ich noch gemacht hat, habe ich jetzt zum Jahresende bin ich dabei, irgendwie so meine ganzen Restanten aufzuarbeiten, meine Flickwäsche zu beseitigen und ich hatte zwei Paar Handschuhe bei mir liegen, gekaufte. Die habe ich, glaube ich, irgendwann mal bei Aldi gekauft. Das sind so Thinsulate-Handschuhe und da waren dann Löcher drinne im Daumen und beim Zeigefinger von jeweils einem Handschuh. Lustigerweise bei dem einen Paar auf der linken Seite, bei dem anderen Paar auf der rechten Seite. Wenn ich die jetzt gemeinsam anziehe, habe ich ein rotes Paar geflicktes Hand, eine Hand rot geflickt und eine Hand in blau geflickt an. Das wäre natürlich witzig. Die waren verschlissen, da waren Löcher drinne und die habe ich repariert und es war eigentlich recht einfach. Ich habe mir gerade für den Zweck des Fingerhandschuhstrickens oder Reparierens von Chagu ein kurzes Nadelspiel bestellt bei der Zauberwiese. Die sind nur 15 cm lang aus Stahl. Die habe ich also entlang einer Reihe oder einer Runde bei den Maschen, da habe ich Maschen aufgenommen. Unterhalb des Loches, also ein paar Reihen da drunter, habe ich jeweils so das eine Bein von der Masche aufgenommen. So drumrum. Es waren dann so pro Nadel nur so 5, 6 Maschen. Und habe dann weiter oben einen Faden durchgeschnitten und das Ganze dann runtergerippelt, bis die Maschen wieder alle auf dem Nadelspiel lagen und habe mir dann wieder Wollreste von meiner Restedecke geschnappt und habe dem dann einfach einen neuen Daumen jeweils angestrickt und einen neuen Zeigefinger beziehungsweise Teile eines Daumens und Teile eines Zeigefingers und habe das Ganze dann oben in 2, 3 Runden ordentlich abgekettet, nicht abgekettet, sondern immer recht zusammengestrickt und habe den Faden nachher durch die letzten 4, 5 Maschen durchgezogen. Und weil ich die ja dann nicht von innen vernähen konnte, die Fäden, habe ich die, wie heißt das auf Deutsch, Duplicate Stitch? Ja, wenn man so Maschen nachzieht mit dem Faden. Also ich habe da den Faden so vernäht, indem ich, als wenn ich da ein Muster hätte aufsticken wollen. habe das dann über so 10, 15 Maschen in 2, 3 Reihen verteilt nebeneinander. Und das ist auch echt unsichtbar geworden. Und 2 Sachen weniger auf meinem Reparaturstapel, da bin ich ganz glücklich. Ja, ich habe damit auch nur noch ein einziges Projekt gerade auf den Nadeln. Und zwar meine Restedecke, meine Memory Blanket. Da habe ich im Dezember ganz viel dran gestrickt. Ich hatte im Oktober zu meiner letzten Folge 72 Quadrate. Und jetzt muss ich mal kurz hier anhalten. So, gerade mal schnell nachgezählt. Ich habe jetzt 99 Quadrate. Das hundertste stricke ich gerade. Ich habe diesen Monat ganz, ganz viele gestrickt durch den Kalender, den Eva noch spontan organisiert hatte, bei dem wir alle 12 Päckchen mit Fasern und 12 mit kleinen Restetüten gepackt hatten, also Sockenwollrestetüten. Und ich habe das Ganze als Adventskalender genutzt, aber man konnte das nutzen, wie man wollte. Ich glaube, Eva macht ihre Päckchen im Januar auf, hat sie gesagt. Und Sarah hatte ihre Sachen einen Teil Anfang Dezember ausgepackt und einen Teil packt sie im Januar aus. Das konnte jede von uns oder jeder von uns, der mitgemacht hat, selbst entscheiden. Ich hatte das Glück, dass Knitting Aries mit mir getauscht hatte und meine Fasern bekommen habe. Und ich habe ihre Sockenwollreste bekommen und habe also auch irgendwie bis auf diese 0815 Vanillesocken habe ich auch fast nichts anderes gestrickt im Dezember. Also bis Weihnachten ran habe ich wirklich nur an dieser Decke gestrickt und erst Heiligabend habe ich gesagt, so, ich mache jetzt mal was anderes, ich muss auch mal was anderes machen und ich wollte gerne auch die Socken fertig kriegen und nichts rumliegen haben zum Jahresende, bis auf mein Mammutprojekt, was ich hier habe. Und ja, 100. Quadrat mit Resten von Nahlinse, die mir ein ganz, ganz liebes Päckchen geschickt hat, mit ganz vielen Sockenwollresten. Und ich habe dann auch von Heike 0307 noch eine Postkarte bekommen, die ich auch demnächst ausstricken will. Da bin ich dann ja angespornt, noch weiterzumachen. Ich weiß noch nicht genau, wie groß diese Decke werden soll. So 1, 2 Reihen werde ich noch stricken, damit ich auf jeden Fall die Reste aus dem Kalender hier rein verstricke. Und dann muss ich gucken. Ich habe mir schon ein neues Muster bei Reverie rausgesucht. Da werden dann 6 Ecke aneinander gestrickt. Das wäre ja vielleicht auch was für den Berg an Miniskins, die ich noch habe. Mir hat das total Spaß gemacht und Eva und ich haben uns auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben, das in 2017 zu wiederholen. Da wird bestimmt sowas in der Art kommen. Ja, es ist auch schön, mal für sich selber was zu haben und nicht nur die Kinder zu versorgen mit einem Adventskalender, obwohl mein Mann mir ganz, ganz liebenswürdigerweise auch einen Teekalender geschenkt hatte, sodass ich jeden Tag irgendwie einen schönen Tee trinken konnte, auch wenn ich gar nicht so viel Tee getrunken habe, wie da drinne war, weil ich mir meist auf der Arbeit einen Tee koche und das ist dann nur ein 3/4 Liter, weil ich ja nur vormittags da bin. Und das war so viel Tee jeweils in einer Tüte drinne, dass ich das gar nicht alles an einem Tag schaffen konnte. Außer ich hätte irgendwie über 2 Liter da getrunken. Und ja, dafür habe ich jetzt noch ganz viel Tee, den ich genießen kann. Was war denn sonst noch so zum Stricken zu sagen? Ja, wir haben ein Wichteln gemacht, ein Winter-Weihnachts-Wichteln in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Das war auch total schön. Da habe ich ein Paket von Frau Leo bekommen und habe da auch wieder Sockenwollreste drin gehabt, die ich in meine Decke verstricken möchte, aber auch ganz leckere Gewürze, mein Mixed Spice Gewürz aus England, was ich ja so gerne mag. Und dann hat Frau Leo mir Nadelkissen genäht, total schön. Und so Halter, wo die Nadelspiele reinkommen, so eine Nadelspielsicherung, was man, wenn man Socken mit einem Nadelspiel strickt, dann so überstülpt, die Knöpfe zumacht und dann können die Nadeln nirgendwohin abhauen. Das ist bestimmt total praktisch. Und noch ein Kalender als in Form eines Handtuches, eines Geschirrhandtuches, wo vorne gestrickte Pullover drauf sind. Total witzig. Das kann man an so eine, wie heißt das gleich, Stange hängen. Ich bin heute wirklich ein bisschen ja, langsam mit meiner Wortfindung. Ich habe da gerade Wortfindungsschwierigkeiten durch die Erkältung. Und dann war da eine super liebe Karte noch drin, die habe ich dann ausgepackt und eine Projektbeutel mit Zebras drauf und Maschenmarkierer, also super schöne Sachen da drin. Und ich finde ja, in England gibt es irgendwie die coolsten Weihnachtskarten, oder? Also die haben ganz andere, ja, glaube ich, auch eine ganz andere Tradition, was das Weihnachtskartenverschicken anbelangt. Ich habe dieses Jahr irgendwie nicht so viele geschafft. Ich habe einige selbst gebastelt und andere mit einem Foto drauf gemacht und verschickt. Aber ja, da war bei mir irgendwie viel zu viel auf der Liste in der Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, wenn ihr keine gekriegt habt, dass ihr mir nicht böse seid. Ja, was habe ich denn so genäht? Ich habe in Vorbereitung für mein Paket, das ich für Heike 0307 gemacht habe, ein Nadelkissen genäht nach einer Methode, die heißt Paper Piecing. Da wurden also so Vierecke jeweils mit Papier überzogen und dann mit der Hand aneinander genäht, jeweils fünf. Also fünf Quadrate ergaben so einen Stern. Und an die Ecken wurde dann wieder ein Viereck angenäht und der gleiche Stern wie oben wurde unten nochmal genäht und dann an diese Öffnung dran gemacht. Das kann man ganz, ganz schlecht beschreiben. Also es ergibt so eine Art, sieht so ein bisschen aus wie ein Weihnachtsstern. Ich guck mal, Heike 0307 hat ein Foto eingestellt. Ich habe natürlich irgendwie keins gemacht. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Da werde ich dann auch nochmal gucken, dass ich nochmal die, das ist gleich die Anleitung noch wieder raussuche. Die habe ich nämlich über den Blog einer Nähfreundin namens Julimond damals gefunden. Ich tippe gerade mal, tipp. Das hatte ich damals überhaupt nicht verstanden, wie sie das mal gemacht hatte. Und dann hat sie mir ihrs geschickt und sie selber noch mal eins gemacht. Und ich bewundere sie total. Sie macht nämlich ganz, ganz tolle Quilts. Und ich bin ja nicht so die Quilterin. Ich bin auch nicht so die Handnäherin. Also ich war total froh, als ich das Nadelkissen dann fertig hatte und das Heike schicken konnte. Nochmal möchte ich es nämlich auch nicht machen. Also wenn ihr das schön findet, ich schicke euch den Link zur Einleitung. Nähen müsst ihr das Ganze selber. Ja, dann habe ich noch so ein Projekt gehabt. Also das ist schön geworden, das Nadelkissen. Ich bin auch total stolz. Das ist es nicht. Wo ich nicht so stolz drauf bin, ist das nächste Projekt. Wo ich auch froh war, dass es zu Ende war. Die Leiterin des Kindergartens meiner Kinder sprach mich an, ob ich so nett wäre, die Kostüme fürs Krippenspiel zu nähen. Also sie bräuchten drei Überwürfe für Engel und drei Umhänge für Hirten. Und ich könnte doch so schön nähen. Die Kinder hätten doch auch öfter mal was Genähtes an. Und die Vorschulkinder würden ja auch das Krippenspiel aufführen. Und meine Mädels hatten ja nun beide eine Rolle, weil sie ja nächstes Jahr in die Schule kommen. Und dann habe ich ja gesagt. Und dann sagte ich aber nicht aus Pannesamt. Und da guckte sie ganz betreten, weil A, hatten sie den Stoff schon und sie hatten dann auch besprochen, sie fänden alle, dass das so edel aussieht und die Kinder würden das so gerne mögen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das. Wenn durch dieses Krippenspiel negative Energie geflossen ist, dann kommt es davon, dass ich echt geflucht habe. Das Zeug lässt sich ja so schrecklich vernähen. Erstmal hat man überall diese kleinen Fisselfussel überall. Es juckt in der Nase, ich muss husten. Es zieht sich wie Hulle. Ich habe nachher also die Umhänge für die Hirten habe ich mit der Overlock komplett genäht. Da hatte ich dann ein Muster irgendwie aus dem Internet rausgesucht. So eine Kurzanleitung, so nach dem Motto, falte das so und dann malst du hier eine Kurve und da eine Kurve und dann setzt du hier noch den Beleg an. Also ich habe dann wirklich noch ein altes Bettlaken eingefärbt für den Beleg, weil ich gesagt habe, nee, also ich versuche bestimmt nicht, auf das Zeug auch noch Fleseline aufzubügeln. Und ein bisschen Stabilität braucht das Ganze ja auch. Also habe ich dann das eingefärbt. Das ging ganz gut. Also das Färben war das Beste an der ganzen Sache. Und die Engelskostüme habe ich dann so super simpel mit U-Boot-Ausschnitt und nur die Ärmel zusammengetackert, weil die Kinder ziehen in der unbeheizten Kirche dann darunter ihre Winterjacke an. Hauptsache, dass da die Ärmel irgendwie durchpassten. Da mussten meine Kinder mit ihren Jacken also Modell stehen und abstecken lassen. Die Engelsdinger gingen komischerweise nachher auch besser zu nähen als der braune Stoff für die Hirten. Aber die fusselten viel mehr und dadurch musste ich noch mehr husten. Also das hat meine Nählust im Dezember auch echt so ein bisschen gekillt, muss ich sagen. So, dass ich jetzt erst kurz vor Weihnachten endlich das noch immer nicht fertige Kleid der Mädchen aus, das ich ja schon, glaube ich, im Oktober fast fertig hatte, fertig gemacht habe. Da fehlte nur noch das Antackern des Futters mit der Hand an den Reißverschluss. Also wirklich nicht viel. Hat aber trotzdem nicht gereicht. Weihnachten war es fertig, aber die Mädels wollten es dann trotzdem nicht anziehen. Klar, so ein braunes Kordkleid ist auch eher was für Alltag als jetzt. Komm, wir machen uns schick und gehen in die Kirche zum Weihnachtsgottesdienst. Da musste das dann schon ein bisschen mehr festlich sein für die zwei. Aber ich bin frohen Mutes, dass sie das auf jeden Fall nachher in die Kita anziehen werden. Und dafür habe ich es ja auch gemacht. Und weil ich ja jetzt so gerade im Jahresendspurt bin, wollte ich dann auch den einen Stoff, den ich dieses Jahr für die Mädels gekauft habe endlich vernähen. Das ist ein Jersey mit Einhörnern drauf. Die zwei stehen zwar gerade irgendwie aktuell nicht nur auf Einhörner, sondern mehr auf Drachen. Und Drachenzähmen leicht gemacht ist ja wohl das Coolste, was es auf der Welt gibt, Mama. Und nur Drachenzähmen und nichts anderes. Na, da müssen sie jetzt trotzdem was mit Einhörnern tragen. Ich glaube, jetzt ist auch so das letzte Jahr Kita, wo das noch ganz gut geht. Also diese ganzen niedlichen Stoffe muss ich vielleicht mal schnell mal vernähen noch, bis dann die Schule anfängt und es muss alles cool sein. Zweifelsfall wären das alles Nachthemden. Da werde ich denen dann erzählen, dass das ihre Freunde ja nicht sehen, solange die nicht hier übernachten, und da kann man auch mal nicht cool sein. Den Schnitt, den ich benutze, den hat mir meine Freundin Maria aus Dänemark irgendwann mal geschenkt, und das ist Onion 20.047. Es ist jetzt auch total egal. Also es ist ein A-Linien-Kleid mit einem Raglan drinne und einem runden Halsausschnitt. Findet man in jeder Utopre, glaube ich, im gleichen Stil oder bestimmt auch irgendwo als freies Projekt im Internet. Ja, sonst habe ich irgendwie nichts genäht. Ich habe noch einen Reißverschluss bestellt und will noch die Winterjacke von meiner Großen reparieren. Ich sage ja, das ist der Jahresendspurt, den ich gerade mache. Ich hätte auch noch einen Rock liegen, den ich enger machen muss, einen Leinenrock, den ich mir dieses Jahr genäht habe. Das ist aber eigentlich ein Rundpassenschnitt. Und das Ding ist aber, der hat Taschen. Und auf der einen Seite, an der Seite den Reißverschluss, den Nahtverdeckten, den ich da auch irgendwie mit so einem Kleber mit befestigt habe. Also da werde ich in die Rundpassen sicherlich noch abnäher irgendwie einbasteln müssen. Das traue ich meinem Hirn aber mit Erkältung nicht zu. Beziehungsweise es soll dann auch gut werden. Ich habe mir da extra echt Mühe gegeben, damit die Streifen aufeinandertreffen in der Mitte. Und wenn ich jetzt rumfusche, dann würde ich mich nur ärgern. Da warte ich halt darauf, dass sich der Nebel in meinem Hirn ein bisschen zieht und ich dann wieder geradeaus denken kann und in 3D denken kann. Das ist auch immer gut. Ja, kommen wir zu State of the Stash. Mein Stash ist deutlich, deutlich kleiner geworden, seit wir das letzte Mal uns gehört haben oder ihr mich gehört habt. Ich hatte beim letzten Mal ja knapp irgendwie 52.222,7 Meter. Und ich habe jetzt nur noch 48.732,10 Meter. Das sind also 3.490,6 Meter weniger als bei der letzten Folge. Ja, nicht nur durch die paar Projekte, die ich da beendet habe. Das wäre Wahnsinn gewesen. In einer der Gruppen bei Ravelry, wo ich mitlese, kam die Frage auf, ob wir Wollreste spenden würden oder Wolle, die wir nicht mehr möchten, für ein Projekt in Mazedonien, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensbedingungen von Roma in dieser Kleinstadt zu verbessern. Und die haben dort ein Haus gebaut mit und für die Roma. Und da gibt es eine Nähgruppe und eine Strickgruppe für die Frauen. Und die haben also angefangen mit Kissen, Stulpen und jetzt auch Socken und Hausschuhe zu stricken. Da habe ich also meine ganzen Sockenwolle, die ich nicht mehr wollte, und Wolle, die für Decken geeignet ist, habe ich da mit reingepackt, und halbe Knäule, und von der geerbten Wolle, da waren dann auch so ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ja, die ist völlig in Ordnung, aber sie ist halt überhaupt nicht mein Stil. So wie jetzt die Wolle, die ich da hatte, die habe ich da reingegeben, und ich glaube, Alpaka habe ich da reingegeben, und ja, ich weiß nicht, also echt viel. Einfach so Sachen, die ich nicht mehr wollte oder wo noch ein Rest da war, also alles, was ich noch gut nutzen ließ, wo man auch sagte, die Qualität ist in Ordnung. Da kann man was mit anfangen, da kann man was draus machen. Vielleicht Ringelsocken, wenn man da, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie so ein paar braune Wolle da reingegeben, und wenn da zum Beispiel ein paar Socken draus wurde, dann kann man aus dem Rest dieser braunen Wolle zusammen mit der bunten, mit den Sockenwollresten, die ich da hatte, auch nochmal Ringelsocken stricken. Also ich denke, das kommt ganz gut an. Meine Freundin vom Stricken, die hat auch noch bei sich aussortiert, und da haben wir ein großes Paket hingeschickt. Als Dankeschön habe ich jetzt ein Säckchen dieser Gruppe bekommen, die mit Lavendel gefüllt sind. Also die machen da in ihrem Projekt dann auch so Lavendelsäckchen für Wäsche und verkaufen die dann hier auf Basaren in Deutschland. Und das Geld kommt dann dem Projekt wieder zugute, die davon unter anderem auch ein Kindergarten finanzieren, wo die Kinder also auch Mazedonisch lernen, damit sie das nachher in der Schule einfacher haben, weil sie haben halt rausgefunden, dass viele Roma-Kinder die Schule abbrechen, weil einfach zu Hause nicht Mazedonisch gesprochen wird, sondern die eigene Sprache der Roma. Und da haben die Betreiber dieses Hauses gesagt, komm, wir machen für Roma-Kinder halt einen Kindergarten, dann können sie vor der Schule schon die Sprache lernen und haben es dann in der Schule einfacher, so dass die Leistungen dann da auch so sind, dass sie mithalten können. Und dann ist die Motivation, die Schule zu beenden und vielleicht auch eine Ausbildung zu machen und damit seine eigenen Lebensumstände zu verbessern. Auch in Mazedonien sicherlich besser als Schulabbrecher ohne Ausbildung. Ja, deswegen ist mein Stash schon viel kleiner. Ich habe in meine Päckchen für den Kalender hatte ich auch eins meiner Garner reingelegt und habe jetzt immer, wenn ich die verstrickt habe, die Quadrate, habe ich mir 10 Gramm davon abgezogen und habe dann diesen Strangwolle sozusagen auch verbraucht. Das war ja auch ein ganzer Sockenwollstrang. Also davon sind auf jeden Fall 400 Meter wirklich verstrickt. Gucke ich nochmal in meine Shownotes, was ich da geschrieben habe. Ja, dann kommen wir zu meinem letzten Punkt für heute, was auch ganz gut ist, weil meine Stimme jetzt auch langsam aufgibt. Ich habe letztes Mal berichtet, dass ich Schlehen gepflückt hatte. Oder ich wollte berichtet haben, dass ich Schlehen pflücken werde. Also wir haben Schlehen gepflückt, ganz, ganz viele. Und ich habe daraus Schlehen-Gin angesetzt. Ich habe nicht rausgefunden, wie man die Schlehen richtig gut entsteint. Die haben ja einen Stein drin. Ich wollte ja auch noch Schlehen-Marmelade kochen. Wenn da jemand von euch einen Tipp hat, wie man unproblematisch diesen Stein aus den kleinen Früchten rausbekommt, dann bin ich für Infos dankbar. Ich werde vielleicht nächstes Jahr, wenn das wieder ordentlich Schlehen gibt, den Entsafter meiner Eltern ausleihen und dann Schlehensaft machen und Schlehen Gelee. So habe ich also nur die ganzen Früchte jetzt mit Gin aufgegossen. Die müssen 7 Wochen ziehen und immer mal wieder geschüttelt werden, zusammen mit Candies. Und dann hat man nachher so einen Schlehenlikör, der aber nicht so super süß sein soll. Und jetzt brauche ich was zu trinken. Gerade gehört, das war ja irgendwie jetzt ein witziger Übergang. Ja, worüber ich aber eigentlich auch noch mit euch reden wollte, war eins meiner Weihnachtsgeschenke. Ich habe nämlich bekommen, Brotbacken in Perfektion, das neue Buch von Lutz Geißler. Von dem habe ich ja euch auch schon, glaube ich, das Brotbackbuch 1 und 2 vorgestellt. Und bei dem habe ich ja den Baguette-Kurs besucht und der hat jetzt ein Einsteigerbuch geschrieben. So würde ich das mal sagen, oder so für Leute, die halt ohne großen Aufwand gerne leckeres Brot backen möchten und ohne sich da 3 Trilliarden Sachen anzuschaffen, wie ich ja so der Typ bin. Ich habe ein Hobby und dann brauche ich auch alles Mögliche an Zubehör wie Backstein, Knetmaschine und so weiter. Brotbacken in Perfektion kommt da fast ganz ohne mit aus. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Waage, eine ganz normale. Eine Schüssel, Leintücher oder Geschirrhandtücher, Mehl und sowas natürlich. Er empfiehlt die Anschaffung einer Teigkarte. Das ist so ein Plastikding, das kostet auch nicht wirklich viel. Eine Schüssel, eine Kastenform und auf jeden Fall einen gusseisernen Topf, wenn ihr nicht nur Brötchen backen wollt. Für Brötchen braucht ihr Backbleche und zwar zwei. Weil Lutz in diesem Buch damit anfängt, dass er den Teig zwar vermischt, aber nicht so kräftig ausknetet, wie das jetzt eine Teigmaschine oder eine Knetmaschine machen würde, sondern darauf setzt, dass die Glutenstruktur über Strecken und Falten ausgebildet wird. Das heißt, alle paar Stunden, also spätestens nach 8 Stunden, müsst ihr den Teig strecken und falten. In der Schüssel eine Ecke nehmen mit feuchten Händen, hochziehen und auf der anderen Seite wieder feststecken. Dadurch wird der ganze Teigding straffer und es bildet sich über Zeit und Strecken und Falten halt eine schöne Glutenstruktur raus. Vor allen Dingen über die Zeit. Alle Rezepte kommen mit super wenig Hefe aus. Wenn ihr alle 70 Rezepte in diesem Buch nachbacken würdet, bräuchtet ihr 24 Gramm Hefe. Die verwendete Hefemenge ist meistens unter 1 Gramm. Und ihr sagt, Mensch, wie soll ich das denn abmessen? Kein Problem, vorne und hinten im Einband ist so eine ganz lustige Tabelle. Also ihr dreht die Hefe zu so einer Art Erbse und legt die da rauf und dann seht ihr, ob das 0,2, 0,3, 0,4 und so weiter Gramm sind. Also da braucht ihr dann auch nicht mal eine Feinwaage, die ich mir natürlich auch angeschafft habe. Ich bin so drollig und stehe dazu. Ja, zuerst kommt ein bisschen Einführung zum Thema, was passiert dann mit dem Teig? Also was macht ihr damit? Was passiert, wenn man wenig Hefe nimmt, aber dafür viel Zeit. Der Geschmack bildet sich nämlich aus, wenn man dem Teig viel Zeit zum Gehen gibt. Bisschen über Mehl, Wasser, Salz, Hefe, wo man vielleicht das Mehl lieber kaufen sollte. Dann wird in einer Bilderanleitung erklärt, wie der Teig hergestellt wird und wie das mit dem Strecken und Falten geht, wie man Teigdinge formt. Das mit dem Topf und den Backblechen wird erklärt, weil Lutz sagt, am Anfang muss man nicht unbedingt einen Backstein haben oder mit Schwaden arbeiten und deswegen arbeitet er halt mit einem gusseisernen Topf mit Deckel oder mit zwei Fettpfannen. Also er sagt Backbleche, aber auf dem Bild sind eindeutig Fettpfannen zu erkennen. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Also ich habe die letzten beiden Tage was nachgebacken. Das Prinzip geht halt so, man mischt diesen Teig mit wenig Hefe und lässt ihn 20 bis 24 Stunden bei Raumtemperatur langsam gehen. Hallo Katze. Willst du auch mit aufnehmen? Streckt und faltet halt immer. Und eine Stunde vorm Backen holt man das Ganze aus dem Topf raus, formt es, lässt es nochmal eine Stunde sich in Form was ich, ausruhen, wie ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, und heiz in der Zeit den Ofen vor und kann dann gleich backen. Also wenn ihr wisst, ihr braucht morgen Brot, ihr habt nicht viel Zeit zum Backen, mischt ihr heute schnell den Teig zusammen, streckt und faltet, vorm ins Bett gehen, gleich nach dem Aufstehen, wenn ihr von der Arbeit kommt, nochmal, dann formt ihr euren Teigling, lasst ihn eine Stunde gehen, heizt den Ofen vor und den Topf, wenn ihr das macht, und backt dann. Also innerhalb von 2 Stunden könnt ihr frisch gebackenes Brot auf den Tisch bringen. Und das ist vielleicht auch ganz gut zu planen. Also das ganze Buch kommt ohne Sauerteig aus. Das hat er ja auch in den anderen beiden Brotbackbüchern das Thema ganz gut behandelt. Dann kommt so ein paar häufige Fragen, wie man Rezepte abwandeln kann. Das heißt, ich brauche mehr Teig, ich brauche weniger Teig. Vorteige für noch mehr Geschmack werden abgehandelt, wenn ihr das reinbringen wollt. Wenn ihr mit Dinkel arbeiten wollt, was ihr dann beachten solltet. Oh, hallo Katze. Entschuldigung, ich habe jetzt einen Kater da bei mir, der versucht mir das Brotbackbuch aus der Hand zu schlagen. Andere Mehle, Körner und Saaten als Quellstück drinne. Wie ihr die Rezepte auf vegan umstellen könnt. Und dann kommen die Rezepte. Also alle Rezepte sind Weizen- bzw. Dinkelbrote. Für Roggen wäre sicherlich auch Sauerteig immer noch die bessere Alternative. Dann kommt die Anleitung zum Brotbacken, wie dieser Teig, also diese Standardanleitung. Dann kommen schon die Rezepte. Also es sind wahnsinnig viele Rezepte. Ich glaube insgesamt 70, wie erwähnt. Nicht nur Brot, sondern auch ganz, ganz viele Brötchen, Baguette und Ciabatta, Knäckebrot zum Beispiel. Ein Rezept für Pizza ist dabei. Da ich habe heute nach dem Rezept Pizza gebacken. Ich backe meine Pizza ja eh immer mit ganz wenig Hefe, nach dem Rezept von Peter Reinhardt. Und das hier ist noch ein bisschen anders. Das geht also nicht im Kühlschrank. Es ist super lecker geworden. Die Kinder fanden es super. Dann gibt es auch Süßgebäck wie Rosinenbrot, Dinkelbrioche, Zimtschnecken, Buchteln, so ein süßes Brot, Bananenbrot. Also die Rezepte sind vielfältig. Sie sind gut bebildert, wenn das da besondere Formen gibt. Ich habe ein Wurzelbrot gebacken, das so ähnlich ist wie ein Baguette, nicht ganz so große Poren hat und beim Formen ein bisschen einfacher. Da fand ich die Beschreibung nicht so toll. Da habe ich bei Lutz dann nochmal auf dem Blog geguckt. Da hat er das auch drauf. Ja, also mir gefällt es. Es ist eine nette Ergänzung. Gerade sowas wie, ich backe größere Mengen Teig. Dieser Teig ist halt, Entschuldigung, die Katze hing gerade in meiner Decke fest. Auch so flexibel, dass er halt auch bis zu 30 Stunden stehen kann. Wenn ich jetzt von 5 Kilo Brot jetzt Baguette backen wollen würde, von 5 Kilo Brot, von 5 Kilo Teig Baguette backen wollen würde, dann könnte ich das auch machen, indem ich halt immer ein Kilo nach dem anderen verbacke, den Teig vielleicht nach 19 Stunden anfangen oder nicht nach 19, nach 21 Stunden anfangen zu bearbeiten, und der letzte Rest hat ist dann 26 Stunden gegangen. Das geht auch alles. Ja, von mir gibt es eine Empfehlung für das Buch. Wenn ihr mit dem Brotbacken anfangen wollt und vielleicht noch keinen Sauerteig ausprobieren möchtet, ihr aber einen gusseisernen Topf mit Deckel habt, der auch aus Gusseisen sein soll, weil man soll das Ganze schon irgendwie auf 230 Grad hochheizen können, dann ist das auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Die 3 Brote, die ich bis jetzt gebacken habe, oder beziehungsweise 2 Brote und die Pizza, sind sehr, sehr gut geworden. Besser als die Sachen, die ich bis jetzt von Lutz gebacken hatte, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, mit Ausnahme des Baguettes. Das war auch super, und die Brioche. Ja, und das war es jetzt auch schon. Meine Stimme gibt auch langsam auf, und deswegen schließe ich an dieser Stelle, ohne euch nicht noch eine schöne Woche zu wünschen, einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Wenn ihr mir Kommentare hinterlassen wollt, dann freue ich mich da in meinem Thread bei Ravelry, der da heißt Zwillingsnadel, in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe ganz doll drüber, oder auf meinem Blog unter www.zwillingsnadelpodcast.blogspot.com. Ich lese alle Kommentare, sowohl in der Gruppe als auch auf dem Blog. Ja, wenn ihr mich erreichen wollt, ich bin bei Reverie als Teenie zu erreichen. Und ich sage danke für eure Geduld und euer Zuhören. Es hat wieder Spaß gemacht aufzunehmen. Ich hoffe, dass ich im Januar demnächst dann gleich wieder aufnehmen werden kann. Noch Credits wie immer. Die Musik dieser Folge ist wieder Kevin MacLeod. Das Lied heißt Luminous Rain und ist GEMA-frei bei Incompetech zu finden. Den genauen Link gibt es auch auf dem Shownotes-Blog. In diesem Sinne, viel Spaß beim Handarbeiten und bleibt gesund. Tschüss!